Genau, und zwar ist das heute die letzte Ausgabe unseres Nachwendekinder-Talks. Also ich werde dem Team weiterhin erhalten bleiben, habe aber entschieden, dass es für mich gerade sehr schwierig ist, alle 2 Wochen diesen Podcast aufzunehmen, weil da im Hintergrund natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Arbeit passiert.
Mauerecho. Ost trifft West.
Der Nachwendekinder-Talk.
Weil der Zusammenhalt keine Mauer kennt.
Brücken bauen statt Grenzen denken.
Der Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung.
Mit Dennis Schiponda
und Marie Eisenmann.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung in der Nachwendekinder-Edition. Ich bin hier nicht alleine, ich bin Dennis Schiponda, der Co-Host, und meine Co-Hostin Marie ist auch dabei. Hallo!
Hallo Schippi!
Wir haben ja diese Woche eine traurige Nachricht zu verkünden. Vielleicht willst du das gleich verkünden. Ich habe es letztes Mal ja schon angekündigt.
Genau, und zwar ist das heute die letzte Ausgabe unseres Nachwendekinder-Talks. Also ich werde dem Team weiterhin erhalten bleiben, habe aber entschieden, dass es für mich gerade sehr schwierig ist, alle 2 Wochen diesen Podcast aufzunehmen, weil ja auch, was ihr nicht alles natürlich seht, aber im Hintergrund natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Arbeit passiert mit Social Media, mit der Organisation zum Beispiel auch unseres Podcast-Festivals und auch weiteren Veranstaltungen. Und ich merke, dass ja so ein Podcast, der bleibt ja dann auch irgendwie mal sehr lange im Internet stehen. Und ich merke, dass ich oft nach den Folgen mir denke, oh, ich hätte gerne noch viel mehr da irgendwie reingesteckt, und ich fühle mich manchmal gar nicht so wohl mit irgendwie, es fühlt sich immer sehr abgeschlossen an, wenn so eine Folge irgendwie fertig ist und hochgeladen ist. Und mein Gedankenprozess geht ja aber irgendwie immer weiter, und ich habe gemerkt, dass das ja auch irgendwie gar nicht so einfach ist, wie ich das irgendwie gedacht hätte. Also ich habe ja auch schon journalistische Texte geschrieben, und da hat man eben diese ganzen Schleifen, da geht es ins Redigat, dann wird es nochmal überarbeitet, bis es veröffentlicht wird, und das ist schon nochmal was ganz, ganz anderes als so ein eher spontaneres Format, wie so ein Podcast.
Ja, da kann ich auch ein Liedchen von singen, und ich verstehe das auch, ist natürlich traurig. Und ja, das ging mir am Anfang ja auch so, deswegen war ich froh, als du dann da warst und so ein bisschen auch die Arbeit entlastet wurde, weil du ja auch 20 Stellen hattest, die Redakteurin Anne Fordy hatte 10 Stunden, und es ist schon mehr, es ist schon ein krasser Aufwand, den man hier betreibt für diesen Podcast. Aber Marie wird uns trotzdem erhalten bleiben, auch mal für Sonderfolgen ja wieder dabei sein oder wenn ich im Urlaub bin oder so. Okay, aber das müssen wir natürlich akzeptieren und genießen dann jetzt nochmal die letzte Folge. Dann starten wir mal rein in unsere zweite Kategorie, Let's Talk About. Ja, und ich möchte heute mit euch über die Kommunalwahlen in NRW sprechen, und da hole ich euch erstmal ab. Bei den Kommunalwahlen in NRW am 15. September 2025 wurde die CDU mit 33,3% erneut stärkste Kraft, verlor jedoch im Vergleich zu 2020 einen Prozentpunkt. Die SPD erreichte 22,1% und musste damit ihr schlechtestes Kommunalwahlergebnis in NRW seit 1946 hinnehmen. Die Grünen sanken deutlich auf 13,5%, das sind minus 6,5%, während die AfD mit 14,5% um 9,4% ihr Ergebnis fast verdreifachte und sich erstmals als klare Kraft auch in Westdeutschland etabliert. Die AfD ist damit definitiv kein reines Ostphänomen mehr. Die Linke erreichte 5,6%, die FDP lag bei 3,7% und andere Parteien zusammen bei 7,3%. Im Ruhrgebiet zeigten sich besonders dramatische Veränderungen. Dort, wo die SPD jahrzehntelang dominierte, gelingt der AfD ein Erfolg. In Städten wie Gelsenkirchen wurde sie stärkste Kraft, und der AfD-Bürgermeisterkandidat erreichte sogar 35% der Stimmen und endet in der Stichwahl gegen die SPD. Duisburg und Hagen sind weitere Städte, in denen AfD-Vertreter in den Stichwahlen gehen. Diese Entwicklung spiegelt soziale Probleme, Arbeitslosenquoten und migrationspolitisch aufgeladene Debatten wider. Politologinnen weisen darauf hin, dass die AfD sich längst in Westdeutschland verankert hat und die traditionelle Ost-West-Differenzierung in dieser Frage an Bedeutung verliert. Ja, das war ja am Ende doch nicht der glatte Durchmarsch der AfD. Die SPD konnte sich halten in ihrer in ihren Prozenten, auch wenn es ein schwaches Ergebnis war. Also die alte Herzkammer der SPD, der Ruhrpott ist, ja, ist nicht nur Kammerflimmern, sondern schon fast Herzversagen. Und die CDU war stark, die Grünen sind schwach geworden. Man merkt, da hat sich was, ja, es ist noch stabil, aber es verschiebt sich was. Wir sind jetzt ja auf der Kommunalebene. Wie wichtig bewertest du denn so Kommunalpolitik für dich selbst, Marie?
Ich habe gemerkt, dass also auch in der Vorbereitung jetzt, dass wahrscheinlich Kommunalpolitik so die politische Ebene ist, mit der ich mich am wenigsten beschäftige. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich in Berlin wohne und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist da ja so die kommunale Ebene vielleicht auch nochmal anonymer, als ich das irgendwie kenne von meinem Heimatort. Und irgendwie ist die Bundespolitik auch tatsächlich physisch ja auch näher dran. Das ist auch irgendwie so der Bereich, wo ich mich, glaube ich, also ich weiß gar nicht, wie viel Kommunalwahlen ich schon mitgemacht habe. Ich glaube tatsächlich erst eine in Berlin. Also quasi, ich bin ja 26, ich glaube, öfter hat sich die Gelegenheit nicht ergeben, wenn ich mich nicht täusche. Ich erinnere mich gerade aber nur an diese eine. Und das ist wahrscheinlich auch die Wahl, wo ich...
Das sind ja alle fünf Jahre nur.
Und dann habe ich quasi den Baden-Württemberg, glaube ich, gerade verpasst, als ich umgezogen bin. Und das ist wahrscheinlich auch die Wahl, wo ich mich bisher so am wenigsten informiert habe, was gleichzeitig ja auch so ein Stück weit auch paradox ist, weil streng genommen hätte man ja eigentlich in der Kommunalpolitik so den größten Gestaltungsspielraum oder würde am ehesten eigentlich Veränderungen auch im eigenen Leben wahrnehmen, weil die Dinge natürlich irgendwie näher dran sind, die Dinge, die irgendwie vor der Haustür passieren. Wie ist das bei dir?
Ja, also ich habe ja früher mal Politik gemacht und eigentlich ist die kommunale Ebene wirklich die Ebene, die am nächsten an den BürgerInnen dran sind, weil Kommunalpolitik spürst du direkt in deinem Umfeld. Wird eine Straße gebaut, wird irgendwie eine Kita neu errichtet, eine Schwimmhalle, einen Spielplatz. Ne? Also da ist das, was die BürgerInnen direkt spüren. Auf einer Bundesebene ist es ja meistens so, dass die Politik machen und dann braucht es aber 4 Jahre, bis es eine Wirkung entfaltet. Und meistens entfaltet sich dann schon viel Wirkung bei der nächsten Regierung. Und ich finde das eigentlich super wichtig und das ist halt voll schade, dass das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil ich glaube auch auf kommunaler Ebene, ne, also man sieht ja zum Beispiel, dass viele Kommunen Probleme haben mit Geldern und Olaf Scholz wollte ja eigentlich schon so einen Schuldenschnitt machen. Und ich glaube, das würde auch viel verändern, weil die Leute dann in ihrem Umfeld tatsächlich so eine positive Entwicklung bemerken direkt. Und da müssten wir eigentlich viel, also die kommunale Ebene müsste eigentlich viel wichtiger werden. Und es ist voll schade, dass es irgendwie weder von den BürgerInnen noch aus der Politik selbst so richtig so ernst genommen wird, wie es eigentlich sollte. Das ist so vielleicht meine Sache dazu. Was sind denn für dich jetzt so Erkenntnisse aus den Kommunalwahlen?
Ich glaube, die Tatsache, du hast bisher auch darauf eingegangen, dass gerade im Ruhrpott, in Städten wie Gelsenkirchen zum Beispiel, die AfD besonders stark war. Also ich in Gelsenkirchen, meine ich, lag sie irgendwie bei 29,5% oder so. Ich glaube, das zeigt schon deutlich, dass man gerade auch in diesen strukturschwächeren Gegenden, die besonders irgendwie von der Transformation oder dem Strukturwandel betroffen sind, dass man die genau in den Blick nehmen muss, weil ich glaube, da sich auch vielleicht Parallelen zu Gebieten in Ostdeutschland ziehen lassen. Und da wirklich auch, also ich meine, wenn ich mich nicht irre, habe ich so eine Grafik gesehen, wo es auch darum ging, welche Aspekte für WählerInnen entscheidend war. Und da war irgendwie der Punkt, der für die meisten Leute am wichtigsten war, wirtschaftliche Aspekte. Und ich habe den Eindruck, dass das irgendwie so ein Aspekt ist, der, wo immer wieder, also bei den letzten, auch bei den Bundestagswahlen irgendwie immer gezeigt wird, dass das ist, was Leute irgendwie beschäftigt. Und trotzdem habe ich den Eindruck, in der Politik dann selbst oder wie es dann umgesetzt wird, gerät dieser Fokus total aus dem Blick oder dieser Aspekt total aus dem Blick. Ich glaube, also du hast jetzt davon gesprochen, dass die AfD zwar jetzt nicht so gut abgeschnitten hat, wie gedacht oder wie sie sich selbst vielleicht auch erhofft hat. Ich glaube aber trotzdem, dass man sich jetzt auch nicht darauf aussuchen darf, dass es irgendwie jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm gekommen ist, wie man dachte. Weil Tatsache ja auch ist, dass in NRW die AfD vorher noch nicht so sichtbar war. Also es hat auch Felix Banaschak in der letzten Folge erzählt, dass in Duisburg zum Beispiel es auch eine der Städte ist, wo die jetzt total erfolgreich waren. Bisher die noch nicht irgendwie in der Kommunalpolitik total vertreten waren und jeder kannte irgendwie jemand, der bei der AfD ist oder so. Und trotzdem sind die dort ziemlich erfolgreich gewesen jetzt. Und auch das muss man sich, das ist, glaube ich, auch wichtig, weil diese kommende Legislaturperiode kann natürlich auch eine sein, wo sich die AfD genau in diesen Gebieten total etabliert und sich vielleicht auch, ja, und eben auch sichtbarer wird und dann vielleicht auch in der nächsten Wahl wieder erfolgreicher. Und ich glaube, das ist ziemlich, ja, das ist einfach wichtig, diese beiden Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, auch im Blick zu behalten.
Also ich glaube, für mich ist mal wieder so eine Kernerkenntnis, dass dieser, ja, für mich ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, dass man hier wieder tatsächlich diese Ost-West-Unterschiede sieht in Form von, wie der Osten eigentlich diskriminiert wird, weil nach so einer Wahl in Ostdeutschland kann ich überall in den Kommentaren und sowas lesen, ja, zieht eine Mauer um den Osten, wo sind jetzt die Artikel und Kommentare, wieso zieht eine Mauer um NRW oder diese Städte oder keine Ahnung, das gibt es nicht. Und das ist schon eine andere Berichterstattung, das ist auch eine andere Wahrnehmung der Menschen und da sieht man doch, dass es dann halt immer noch, ja, Vorurteile, Diskriminierung gegenüber Ostdeutschland gibt. Für mich ist eine Erkenntnis, dass die AfD nicht unbesiegbar ist und auch keine Naturgewalt. Es ist kein blatter Durchmarsch, wie oft gesagt wird. Und ich finde, wir müssen auch aus medialer Sicht so ein bisschen gucken, wie sprechen wir über die AfD, weil ich glaube, dass wir sie in den letzten Jahren immer größer gemacht haben, als sie eigentlich sind. Ja, also ich würde zum Beispiel auch, man kann jetzt das Wort zum Beispiel, wie du gerade benutzt hast, erfolgreich nehmen und ich sage einfach, sie ist stärker geworden. Aber sie hatte bei der Bundestagswahl 16,8% und jetzt war sie bei 14,5%. Das zeigt ja auch, dass man die AfD wieder kleiner machen kann, dass sie nicht einfach so durchmarschiert. Man sieht es auch in Ostdeutschland immer wieder. Sie sind ja auch in die Stichwahl gekommen in drei Städten. Aber sie werden diese Stichwahl voraussichtlich nicht gewinnen, so wie es in Ostdeutschland auch meistens ist, weil sich danach die demokratischen Kräfte zusammenschließen und dann sozusagen der Kandidat einer demokratischen Partei reingewählt wird ins Bürgermeisteramt. Sie hatten jetzt einen großen Erfolg mit dem Landrat in Sonneberg, aber am Ende, wenn man sich den jetzt anschaut, am Ende macht er auch ganz verheerende Politik. Sonneberg geht's viel schlechter als davor. Und jetzt in Meißen hat man es auch gesehen, dass sie dem, auch wenn sie große Prozente hier in Sachsen schon haben, dass die es nicht schaffen dann ins Bürgermeisteramt. Und für mich ist auch klar geworden, wie du schon richtig gesagt hast, dass die AfD erstens kein Ostproblem mehr ist und das glaube ich auch einfach nie war, sondern es ist einfach im Osten gehen die Sachen, die politisch stattfinden, immer so ein bisschen schneller als im Westen, weil das System nicht so stabil ist. Man darf sich darauf jetzt nicht ausruhen, dass es weniger ist, weil wenn ich mir zum Beispiel Zahlen angucke in Brandenburg oder Sachsen, dann waren die 2014 bei den Kommunalwahlen bei irgendwas um die 5%, bei 2019 waren sie dann bei um die 15% und dann sind sie auf 21% oder 29% gestiegen, je nachdem, pro Bundesland, das ist unterschiedlich. Und das zeigt ja auch, dass sich so ein Mechanismus wiederholt, der in Ostdeutschland auch passiert ist. Und da muss jetzt der Osten eigentlich auf den Westen schauen. Was kann man daraus lernen? Was kann man lernen? Was wurden im Osten für Fehler gemacht? Zum Beispiel, das hat ja auch Felix Banaschak gemacht, das gesagt, wie du gerade richtig gesagt hast, dass sie nicht wirklich sichtbar sind mit Personal und sie sind auch nicht überall in den Kommunen angetreten, weil sie noch nicht wirkliches Personal hatten. Sie sind noch nicht so richtig in der Zivilgesellschaft angekommen, weil sie sich hier so reingesneakt haben, erst gar nicht zu erkennen waren. Dann haben sie langsam den Diskurs nach rechts verschoben und dann haben sie so Strukturen der Zivilgesellschaft übernommen. Oder die AfD hat dann auch so diese Kümmererpartei rausgelassen und dann Hausaufgabennachhilfe gemacht, hat dann so Sachen gemacht wie Jugendtreffs und sowas aufzubauen, und dann wurde sie stärker dadurch, dass sie sich um die Leute gekümmert hat und vor Ort sichtbar war. Und da muss man jetzt reingehen und da so einen Block reinschieben. Das finde ich auf jeden Fall ganz wichtig, dass man jetzt vom Osten lernt, sich davon nicht ausruht, weil wir haben ja gesehen, dass es ganz schnell sich verhärten kann. Ich würde sagen, die AfD vor Ort hat sich verfestigt, aber sie ist noch nicht institutionalisiert wie hier in Ostdeutschland. Und da muss man reingehen. Ich habe jetzt schon angefangen, so ein bisschen Ost und West aufzumachen. Wie schaust du denn sozusagen aus deiner Westperspektive jetzt da drauf?
Na, ich weiß gar nicht, ob ich das so, weil ich ja, also ein Punkt ist, dass die natürlich bei den Bundestagswahlen, also in NRW, auf Bundesebene war die AfD ja bei 20,4%. NRW bei 16,8. Ich glaube, da ist es manchmal schwierig, irgendwie zu vergleichen. Naja, im Vergleich zur Bundestagswahl haben die jetzt wieder irgendwie schlecht abgeschnitten. Es sind natürlich auch irgendwie unterschiedliche Ebenen. Und es überträgt sich ja auf anders. Ich glaube schon, dass es deutlich macht, ja, dass die AfD sich da, also, dass die Gefahr einfach präsenter wird, dass die AfD sich eben, wie du gesagt hast, im Westen etablieren könnte. Und da wäre es dann vielleicht auch wichtig, irgendwie sich die Unterschiede anzuschauen, wie, was sind genau die Unterschiede zwischen Ost und West? Also wieso haben die Leute im Westen AfD gewählt? Wieso tun sie es im Osten? Wie sichtbar ist die AfD dort? Was sind vielleicht auch die Strategien, die die AfD im Westen fährt, die anders sind als im Osten? Also was ja bei den Landtagswahlen sehr, sehr präsent war letztes Jahr, war, dass die AfD sehr stark an so ein Narrativ angeknüpft hat von einer ostdeutschen Identität, die auch irgendwie, die nicht ganz gesehen wird, an Transformationserfahrungen, die keinen Platz gefunden haben irgendwie im gesellschaftlichen Diskurs. Und die AfD hat das ja total für sich instrumentalisiert und hat das ja total geschafft, irgendwie so eine ostdeutsche Identität quasi anzubieten. Das ist ja im Westen sicherlich anders und das ist aber vielleicht auch da kenne ich mich jetzt nicht aus, war ja nicht live vor Ort im Wahlkampf, aber im Ruhrgebiet vielleicht da auch nochmal irgendwie so ein Gebiet, wo die AfD auch das ja total wieder für sich nutzen könnte, also diesen Strukturwandel dort.
Ja, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wenn ich da mal reingehen kann, dass so dieses, ne, also für mich ist auch so eine Lehre, dass dort, wo Transformationsprozesse sich stark negativ ausgewirkt haben, dass die AfD genau dort stark ist. Und das waren ja früher auch Räume, wo die SPD zum Beispiel stark war. Und dass dort jetzt ganz viel übernommen wird. Und das, was du gerade gesagt hast mit der Identität im Osten, macht sie ja auch im Ruhrpott. Ne? Das sind ja auch verletzte Identitäten aus diesen Transformationserfahrungen, die zwar anders abgefedert wurden, wie wir in der letzten Folge auch gesagt hatten, aber trotzdem fühlen die Leute ja so einen Verfall von Selbstwirksamkeit, von hey, wir haben hier mal das ganze Land mit Energie versorgt und jetzt sind viele arbeitslos, unsere Städte sind leer, die Einkaufsmeilen sind leer. Und das ist das, was die AfD anscheinend zu nutzen scheint. Das ist ja in Ost und West ähnlich. Und da müsste man vielleicht von der Politikseite auch viel mehr reingehen, zu sagen, okay, wir sehen jetzt das Problem und dann arbeiten wir daran. Und du hast ja vorhin auch gesagt, das erste Thema bei der Kommunalwahl war halt die wirtschaftliche Lage. Und ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, dass die Bundespolitik halt nicht Politik für diese Menschen macht, die sich vielleicht auch gerade abgewendet haben von den etablierten Parteien oder von den großen Parteien SPD und CDU, sondern sie macht halt Politik für ein anderes Klientel. So die CDU schon immer für die Besserverdienenden, deswegen belügt sie auch immer die Arbeiterklasse oder die Dienstleistungsklasse, um dort irgendwie als anschlussfähig zu gleiten und hetzt dann gegeneinander auf. Die Leute spüren aber, dass was gesagt wird, ist nicht authentisch mit dem, was gemacht wird. Und das ist halt, glaube ich, das auch, da muss die Bundespolitik ja andere Mittel finden.
Und ich glaube, so ein anderer Aspekt ist vielleicht auch auf diese kommunale Ebene vielleicht wirklich auch genau zu schauen. Also es gibt ja auch schon, also in einigen ostdeutschen Bundesländern waren ja letztes Jahr auch Kommunalwahlen, wo die AfD total stark abgeschnitten hat, wo es auch Berichte darüber gibt, wie gerade auf dieser kommunalen Ebene die Brandmauer irgendwie zu halten immer schwieriger wird und gerade von der CDU immer mehr gebrochen wird. Ich kenne einen, der in der Kommunalpolitik in Sachsen-Anhalt tätig ist, der irgendwie darüber berichtet hat, dass die auch, ja, die duzen sich da halt auch alle. Und in Sachsen-Anhalt sind nächstes Jahr Landtagswahlen und da bleibt ja auch irgendwie so ein Stück weit zu sehen, okay, wie überträgt sich diese Normalisierung in der Kommunalpolitik dann letztendlich auch auf die, vielleicht auf die Landesebene. weil das auch das ist, was man irgendwie vor Ort vielleicht wahrnehmen kann. Und das ist das, natürlich ist dieses Risiko in NRW nicht genauso groß, weil die AfD da überhaupt nicht so stark ist und keine Mehrheiten irgendwie stellt. Aber trotzdem zeigt das vielleicht irgendwie, wie wichtig es ist. Ja, das habe ich jetzt schon dreimal irgendwie gesagt, aber es ist da wirklich genau hinzuschauen.
Wenn ich da nochmal reingucke, du hast ja gerade gesagt, so eine Normalisierung. Und ich bin ja mal ein bisschen irritiert von diesem Begriff Brandmauer, weil man tut ja so, als hätten die anderen Parteien gar nichts mit der AfD zu tun. Und das stimmt ja auf der inhaltlichen Ebene schon mal gar nicht, weil du kannst Aussagen von der CDU teilweise, auch von der SPD manchmal, hinlegen und du weißt nicht, ob das jetzt SPD, CDU oder AfD ist. Also inhaltlich überschneidet sich da schon einiges, wie jetzt auch die SPD teilweise reagiert. Man muss jetzt hier Sozialschmarotzern und Betrügern, da muss man richtig vorgehen gegen und so. Also mit dieser Härte, das ist genau das, was CDU und AfD eigentlich die ganze Zeit machen wollen. Da weiß ich nicht, wenn man die Politik der AfD macht, ob man sie dadurch klein bekommt. Wenn man sich auch überlegt, dass Merz sie ja halbieren wollte und jetzt sind sie gleich stark. Also mit mir hat das nicht so wirklich, also gar nicht funktioniert.
Da sieht man wahrscheinlich auch, dass die Brandmauer auf inhaltlicher Ebene schon lange nicht mehr so existiert.
Genau, aber auch auf anderen Ebenen. Ich wollte jetzt einfach nur auf die Normalisierung hinten nochmal arbeiten. Also auf inhaltlicher Ebene ist es nicht. Sprachlicher Ebene würde ich auch schon weggehen. Und was mich ja immer so ein bisschen stört, auch in diesem im medialen Diskurs, dass wir die AfD immer größer machen, wie es am Anfang schon gesagt hat, als sie eigentlich ist, dann ist sie immer mit so Schlagzeilen auf Seite 1 und ich wünsche mir einen anderen Umgang, dass man sagt, okay, wir thematisieren immer noch, was die machen, aber es ist nur auf Seite 3 halt in einem Artikel so ein Nebensatz, dann wurde darüber berichtet, aber sie werden nicht immer als so die Großen dargestellt, weil dadurch, von der kommunikativen Ebene, die Menschen wollen psychologisch auf der Seite der Gewinner sein. Und wenn wir jetzt immer darstellen, dass die AfD Erfolg hat und stärker ist, dann zieht das natürlich auch Menschen an. Ich finde, wir müssen viel mehr diese Misserfolge einfach darstellen. Und Brandmauern fallen, wenn man das so sagen will, in ganz Deutschland auf kommunaler Ebene. Die haben schon überall mit verschiedenen Parteien zusammengearbeitet. Und ich frage mich da, versteht mich jetzt nicht falsch, Ich verstehe das Problem der Normalisierung. Ich verstehe, für mich ist der Punkt, dass die AfD auf gar keinen Fall judikative, verfassungsändernde, rassistische Politik mitmachen darf oder Gesetze erlassen will. Wenn du aus Ostdeutschland kommst, dann ist sie schon so normalisiert, weil du teilweise, und das hat Katrin Göring-Eckert letzte Woche auch gesagt, du bist ja überall von Menschen umgeben, die AfD wählen oder sich dort engagieren. Und ich frage mich halt, ob wir sie auch wiederum größer machen oder aus politischer Sicht, wenn wir so bei Straßen zum Beispiel, die machen einen Antrag und dann sind die Parteien da und die anderen Parteien da sagen so, weil du AfD seid, stimmen wir nicht zu. Und ich frage mich, ob wir vielleicht einen anderen Umgang brauchen, weil bis jetzt hat das ja nicht funktioniert, sie kleiner zu machen. Vielleicht, sie ist ja in Ostdeutschland schon normal und ich glaube, dieser Weg ist auch nicht aufzuhalten. Wir müssen halt mit dieser AfD und dieser Partei leben. Und dann lieber aufzuzeigen, wo sind sie rassistisch in ihrer Politik oder menschenfeindlich oder diskriminierend und wo machen sie halt normale Politik. Und wenn sie so normal sein könnten, nicht radikal, dann könnte man vielleicht auch mit ihnen umgehen. Vielleicht müssen wir uns auch als Linke an diesen Gedanken gewöhnen und dann sagen, okay, bei einer Straße zum Beispiel, die sie renovieren wollen, ja, legit, dass es das gibt, dann könnte man auf kommunaler Ebene einfach zustimmen, dann ist es keine Schlagzeile, dann ist es irgendwie kein Ärger mehr. Anstatt einen zweiten Antrag zu schreiben, wo sie sich dann wieder als Opfer stilisieren von sie werden ja ausgeschlossen und so, ihnen eher so aufzusagen, ey, das ist die Politik, die man machen kann und die ist auch okay. Und wenn ihr aber rassistisch seid, dann oder menschenfeindlich, dann seid ihr raus sozusagen. Da stimmen wir dann dagegen oder machen einen eigenen Antrag. So, um, weißt du, den WählerInnen der AfD zu sagen, hey, das ist nicht normale Politik, was die machen. Und das wäre normale Politik. Da könnte man auch zustimmen. Würdest du mir, was sagst du dazu? Weil das ist natürlich ein schwieriger Take, aber was sagst du dazu?
Ja, ich bin bei diesem Punkt immer auch ein bisschen skeptisch. Also ich verstehe schon, woher das kommt. Ich glaube, die Tatsache ist aber auch, sie sind ja auch einfach rassistisch und menschenfeindlich. Also das ist ja nichts, was man, glaube ich, jetzt so ein Stück weit irgendwie wieder wegtherapieren kann. Ich glaube, die Tatsache, wenn sie dann irgendwie, weiß ich nicht, auch dann total sinnvolle Projekte vor Ort machen. Ich sehe auch, dass das total schwierig ist. Also ich würde auch nicht sagen, dass es da irgendwie eine ganz eindeutige Antwort darauf habe. Ich glaube, da muss man auch irgendwie sehr ehrlich auch sein, dass das im Moment total fehlt. Aber das kann ja auch wieder irgendwie zeigen, wie, also wenn das dann halt gut funktioniert, treten vielleicht auch diese anderen Aspekte halt dann doch noch mehr in den Hintergrund, weil die Leute sehen, naja, wenn die AfD dran ist, dann klappt's wenigstens. Also ich weiß nicht, ob ich da bin ich so ein Stück weit auch skeptisch, ob das funktioniert, aber du hast schon recht, also faktisch passiert das ja schon auf ganz vielen Ebenen, dass dann eine Zusammenarbeit stattfindet oder dass diese Grenze nicht mehr so aufrechterhalten wird, weil das auf kommunaler Ebene, glaube ich, noch mal viel, viel schwieriger ist. Und das, mein Punkt war ja auch zu sagen, naja, wie, also jetzt gerade in den Bundesländern, es ist, glaube ich, in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern sind die auf der kommunalen Ebene total stark und da sind nächstes Jahr Landtagswahlen, auch zu sehen, reduziert sich da irgendwas, weil die irgendwie auf kommunaler Ebene zusammenarbeiten oder wird das nicht, also sorgt das nicht dafür, dass die noch stärker werden? Oder ja, und ich glaube, da ist halt auch die Schwierigkeit, dass man ja gleichzeitig auch, dass es ja nicht ungefährlich ist, da ganz viel auszuprobieren.
Aber weißt du, was der Punkt ist? Sie werden ja sowieso stärker. Es passiert eh. Und sie werden umso stärker. Also wenn ich mich jetzt versuche, in so eine AfD-wählende Person hineinzuversetzen, dann höre ich ja immer wieder diese Straßenumfragen und einem, ja, die anderen sind nicht demokratisch, die grenzen die aus, die machen nichts und pipapo. Und wenn man denen jetzt zeigen würde, ey, guck mal, nö, machen wir nicht, wenn sie normale Politik machen. Weißt du, das ist dieser Ansatz. Nee, ich will auch auf Landes- und Bundesebene, null, nada, niente. Auf kommunaler Ebene denke ich einfach nochmal anders. Einfach nur, damit die Leute so merken, ey, die werden nicht ausgeschlossen, wenn sie halt keine rassistische Politik ist. Und wenn du eine Straße umbauen willst, dann ist daran jetzt erstmal nichts rassistisch, außer sie wollen sie Goebbelsstraße nennen und dann kann man sagen, nee, sowas macht man nicht mit, das ist gegen unsere Verfassung. Nee, und das wieder so, also einfach so ein bisschen diese Dramatik da immer mit rauszunehmen, weil es muss sowieso passieren. Jetzt stell dir mal vor, also es gibt ja in Sachsen schon Gemeinderäte oder in Ostdeutschland, wo die halt eine krasse Mehrheit stellen. Nee, da kannst du gar nicht mehr dagegen arbeiten und ich glaube einfach, dieses Opfernarrativ macht sie immer noch größer. Aber da bin ich auch kein Politikwissenschaftler. Ich sehe halt einfach nur, das, was wir bis jetzt gemacht haben, funktioniert nicht. Und das ist halt so ein bisschen, ja, vielleicht ist es auch so ein, ne, wenn du in Ostdeutschland lebst, so ein, ey, wie kann man das ändern? Was kann man ändern? Und irgendwie funktioniert es bis jetzt nicht. Und vielleicht bin ich jetzt aber schon bereit, andere Sachen anzugehen. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, wir sind jetzt aber auch schon lange bei dem Thema dabei. Wollen wir zu deinem Thema übergehen?
Ja. Und zwar haben wir heute, besiegeln wir quasi das Ende einer Ära mit dem Ende des Nachwenderkinder-Talks. Und man feiert ja solche Dinge meistens mit Alkohol. Und deswegen würde ich heute gerne über dieses Thema sprechen, was, glaube ich, in den letzten Jahren immer wieder irgendwie Medienthema ist. Also die Frage nach Alkoholkonsum von jungen Menschen oder der Gen Z. Genau, da würde ich jetzt gerne mit dir reingehen. Vorher will ich aber noch so ein paar. Einmal würde ich gerne nicht nur euch abholen, quasi, was die Zahlen oder die Unterschiede im Alkoholkonsum zwischen den Generationen angeht, sondern auch Ost-West, weil das ist ja unser Thema des Podcasts. Deswegen hole ich euch jetzt ab. Eine Studie von Josefine Atzendorf vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München zu gesundheitsgefährdenden Gewohnheiten wie Rauchen und Alkoholtrinken hat aus dem Jahr 2020 hat herausgefunden, dass der Alkoholkonsum im Osten höher ist als im Westen. 18,3% der Befragten haben einen risikoreichen Alkoholkonsum. Im Westen sind das 14,6%. Im Vergleich Nord-Süd ist der Konsum im Süden höher, 16,7%, als der im Norden, 13,9%. Dieses Ergebnis ist kohärent mit zuvor geführten Studien. Die Studie liefert auch mögliche Erklärungen. In den 80er Jahren führte die DDR die weltweite Rangliste beim Pro-Kopf-Verbrauch von Spirituosen an. Alkohol diente als Währung, Tauschmittel und zur Selbstmedikation. Außerdem wurde in der DDR gemeinsames Trinken als Mittel angesehen, um Gefühle der Kameradschaft und Verbundenheit zu erzeugen. Diese Prägung könnte der Studie zufolge nachwirken. In den südlichen Bundesländern wird der höhere Alkoholkonsum auf eine andere Trinkkultur zurückgeführt. Es gibt mehr Volksfeste und Orte, an denen hoher Alkoholkonsum normalisiert ist, wie zum Beispiel Biergärten. Genau, und was den Alkoholkonsum gerade junger Menschen angeht, in den letzten 40 Jahren ist der regelmäßige Alkoholkonsum gerade in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen und der 18- bis 25-Jährigen deutlich gesunken. 28,9% der jungen Erwachsenen trinken regelmäßig Alkohol, 9,7% der Jugendlichen. Zum Vergleich, 1976 haben 84,6% der jungen Erwachsenen angegeben, regelmäßig Alkohol zu trinken. 2011 waren es 55,2%. Rauschtrinken hat nach Corona wieder zugenommen. Während 2021 27,1% der jungen Erwachsenen angegeben hatten, in den letzten 30 Tagen mindestens einmal exzessiv Alkohol getrunken zu haben, das bedeutet 4 bis 5 Gläser oder mehr, waren es 2023 wieder 32% und damit auf dem gleichen Niveau wie vor Corona. Und das Letzte, was ich jetzt genannt habe, sind Zahlen, die vom Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit herausgegeben werden. Und auf Basis dieser Zahlen passiert ganz viel Aufklärungsarbeit an Schulen, wie zum Beispiel durch Kampagnen wie Kinder Limit, die eben dafür diesen Alkoholkonsum junger Menschen noch weiter runterbekommen wollen. Kennst du das aus deiner Schulzeit?
Wenn ich ehrlich bin, nicht. Also ich glaube, bei uns gab es schon auf dem Land immer wieder das Problem, dass, weil bei uns in der Stadt gab es keinen Club, wir mussten eine Stadt weiter, um in einen Club zu kommen. Da gab es schon so 2, 3 Fälle, wo sich Menschen totgefahren haben. Aber bei uns gab es dann so eine Strategie, dass die AK gesagt hat, okay, ihr könnt bei uns für 10 Euro Gutscheine, Taxigutscheine kaufen und kriegt dann für 20 Euro welche. Und das haben dann alle unsere Eltern gemacht. Und das war irgendwie so eine Strategie. Aber eigentlich gab es so von den Strukturen, ich weiß auch nicht, ob ich da vielleicht zu alt bin, dass diese ganzen Kampagnen, die dann auch später und so kamen, dass sie noch nicht gegriffen haben. Und vielleicht Alkohol da auch noch so normalisiert war, aber ich glaube nicht, dass wir da in der Schule irgendwas so hatten.
Ich hatte in der vielleicht 8. Klasse oder so, also ich war so 14, schon relativ jung, glaube ich, hatten wir so ein, ich glaube, es war auch Kinder Limit, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die haben so eine, irgendwie im Rathaus oder so, so ein Parcours gemacht für Schulen, wo man irgendwie hin konnte und da wurde man quasi so aufgeklärt über die Risiken von Alkoholkonsum. Und man ist da so durch Stationen gelaufen. Und eine Station war zum Beispiel, dass man so eine Brille aufbekommen hat, die einem so einen Rauschzustand simuliert hat, so. Und man muss dann irgendwie so Hindernislauf oder irgendwie sowas machen. Und das Lustige war aber, dass man bevor man diesen Parcours gemacht hat, angeben musste, ob man schon mal Alkohol getrunken hat, beziehungsweise ob man Alkohol trinken würde. Und hat man so Bälle in so große Glasbehälter reingeworfen und am Ende dieses Parcours haben mehr Leute in diesen Glasbehälter den Ball reingeworfen, wo stand, ich würde Alkohol trinken. Also da hat diese Aufklärungsarbeit eher dazu geführt, dass Leute interessierter an Alkohol waren als davor.
Da würde ich nochmal bei Methoden arbeiten, um das dabei am Ende rauskommt.
Ja, da sind die hoffentlich auch für meine Überarbeitung gegangen. Wie war denn so die Alkohol- oder Trinkkultur in deiner Jugend und in deinem Studium dann vielleicht auch? Und hast du, weil du hast ja in vielen Städten schon gewohnt, ob du so einen unterschiedlichen Konsum auch wahrgenommen hast, je nach Ort?
Also ich glaube, to be honest, da haben wir letztens auch nochmal mit so Freunden geredet, dass wir glauben, dass wir gerade so Anfang der Jugend, Ende der Jugend, Anfang Studium, ein ausgeprägtes Alkoholproblem hatten tatsächlich. Also ne, gerade auf dem Land, ich meine, wer kennt den Titelsong zu Brandenburg, ne? Was willst du schon machen mit 17, 18 in Brandenburg? Ne? Da geht's ja dann auch um Trinken. Und ich habe schon, wenn ich überlege, so fast jedes Wochenende in irgendeinem Garten, in irgendeinem Club oder irgendwas gereiert. Das gehörte irgendwie dazu. Und wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, finde ich es eigentlich ziemlich krass, weil das ja auch so normalisiert war. Es war ja nichts Besonderes, sondern das war ja bei uns allen so. Ich weiß nicht, ob es da so einen Stadt-Land-Unterschied gibt vielleicht. Oder ne, auch es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, in welche Subkultur du so reinwächst. Weil ich habe auch Freunde, die sagen, die sind mit Techno-Elektro mit 16, 17 schon aufgewachsen. Die haben nie so richtig gesoffen, sondern dann andere Substanzen konsumiert. Und wir sind aber irgendwie auch wieder rausgewachsen. Ne? Und umso älter ich werde, merke ich auch so, umso weniger interessiert mich tatsächlich auch Alkohol. Und ja, es gibt einen Unterschied. Also ich habe mal in Bayern gewohnt, da merkst du eindeutig, da ist es halt ein Grundnahrungsmittel und da wird es noch viel mehr so verherrlicht und da gehört das überall mit dazu. Und ne, ich weiß noch, dass ich so als Ortsvereinsvorsitzender dann immer so bei verschiedenen Kervas in Nürnberg war. Das sind so, ja, wie so kleine Oktoberfeste, kleine so Stadtteilfeste. Irgendwann weißt du, ich kann nicht mehr. So dieses Ganze, was hier gesoffen wird, das ist so anstrengend. Wenn ich mir auch Köln angucke, ich habe einmal diesen Karneval mitgemacht. Ich bin, also Ich bin fast gestorben diese Woche über. Ich weiß nicht, wie die das aushalten in jedem Fall. Also das ist ja schon auch so ein gesamtdeutsches Komplettproblem. Und das sieht man vielleicht aber auch an den Zahlen, weil ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Drogentote, ne? Also wenn das so aus der Geschichte herauskommt, dass früher gab es keine wirklichen Drogen in der DDR, deswegen war Alkohol auf Platz Numero uno dort und wir haben die Rangliste angeführt im Osten. Aber man sieht es auch heute, dass so Drogentote gibt es halt mehr in Westdeutschland als in Ostdeutschland, außer Sachsen-Anhalt. Das geht da so ein bisschen raus aus dieser Statistik. Und vielleicht ist es auch so ein Erbe, dass man halt irgendwie in Ostdeutschland mehr säuft und in Westdeutschland irgendwie mehr andere Substanzen konsumiert. Wie war das bei dir in deiner Jugend? Wie hast du das wahrgenommen in Baden-Württemberg?
Genau, ich bin ja in Süddeutschland aufgewachsen, auch in einem kleinen Dorf. Da ist, glaube ich, so Trinkkultur schon auch sehr präsent. Also gerade auch so durch so Vereine. Also es ist ja der größte Teil des Soziallebens in so Dörfern wird ja über Vereine organisiert, also Musikverein. Dann Narrenverein gibt's bei uns, dass die dann so Fasnacht organisieren, was so der süddeutsche Karneval quasi ist. Das funktioniert schon alles eigentlich auch nicht ohne Alkohol. Ich bin aber tatsächlich, also ich habe relativ spät angefangen, Alkohol zu trinken. Bin damit also jetzt nicht so persönlich so krass früh in Berührung gekommen oder mit so einem exzessiven Trinken auch in Berührung gekommen. Aber ich bin natürlich schon auch in diesem Umfeld irgendwie aufgewachsen, wo Leute sehr früh angefangen haben zu trinken und auch viel. Und es war schon irgendwie so ein Stück weit normalisiert. Also, dass ich das jetzt auch nicht total seltsam fand, wenn Leute mit 14 angefangen haben zu trinken. Ich glaube, das ist in anderen Ländern nochmal ganz was anderes. Also da ist ja Deutschland auch relativ mit dem Alter, ab dem man legal Bier und Wein und so trinken darf, ist ja auch relativ mit 16 relativ jung angesetzt, in anderen Ländern ja höher. Dann im Studium war es ja auch dann so, dass ich einen Großteil meines Studiums oder in meiner Studienzeit, die auch noch nicht abgeschlossen ist, ist ja dann auch Corona reingefallen und die Pandemie. Und ich habe auch den Eindruck, dass seitdem ist ein viel bewussteren Konsum von Alkohol irgendwie gibt, weil man es, glaube ich, immer einen relativ langen Zeitraum auch viel, viel weniger gemacht hat. Gerade irgendwie so ausgehen, gerade so dieses Alkohol trinken, um Alkohol zu trinken quasi. Und habe auch den Eindruck, dass es so ein, also es wäre so eine These von mir, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass man während Corona viel bewusster mit seinem Körper umgegangen ist, weil man ja so paranoid die ganze Zeit auf Symptome geachtet hat an sich selbst. Dass man aber auch, also ich weiß, dass mir in der Zeit, und eigentlich hat es auch nicht so richtig aufgehört, auch viel mehr aufgefallen ist, wenn ich Schmerzen habe oder so ein leichtes Unwohlsein. Und dass dieser Fokus auf dem Körper einerseits was irgendwie sehr Positives hat und andererseits aber auch manchmal so eine Paranoia kreieren kann, dass man dann auch jegliches Unwohlsein irgendwie vermeiden möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Stück weit, das ist jetzt aber eine These, für die ich nicht so viel beweise, aber vielleicht auch mit reinspielt, dass der Alkoholkonsum noch mal ein Stück weiter untergegangen ist. Aber ja, da würde ich jetzt die Frage anschließen, was glaubst du, woran liegt es, dass junge Menschen weniger Alkohol trinken als noch vor 40 Jahren zum Beispiel?
Boah, ich finde es richtig schwierig zu sagen. Ich glaube, auf der einen Ebene ist es tatsächlich so ein Punkt von, also wie du vorhin schon angedeutet hast, einmal Corona. Weil ich habe ja auch bei uns gemerkt, also meiner Generation, den Millennials, während Corona haben wir gelernt, dass es auch mal okay ist, am Wochenende zu Hause zu bleiben und nichts zu machen und nicht feiern zu gehen. Und man sieht ja auch, das hatten wir auch schon in der Folge über Clubkultur, man sieht ja auch, dass die Clubs viel leerer sind als früher. Das scheint dann auch mit reingespielt zu haben, dass vielleicht auch eine jüngere Generation, also deine Generation, nie so richtig reingewachsen konnte. Und dann das vielleicht auch nie so, ja, als Kultur erleben konnte, wo man sich so auslebt und wo man frei ist und, ne, dann andere Wege dafür gefunden hat. Und vielleicht hat auch diese Clubkultur vielleicht so ein bisschen diesen Status verloren, weil früher war das der Raum, wo man Menschen kennengelernt hat, auch zu amorösen, also auch amoröse kennenlernen, ne? Und man hat halt in Gesellschaft getrunken. Ihr konntet ja während Corona jetzt nicht wirklich in Gesellschaft trinken. Das war bei uns schon so, wer alleine trinkt, ist traurig. Das war immer das Prinzip von so, jetzt hat man ein Alkoholproblem. Alles davor hat man so ausgeblendet. Und dann wahrscheinlich auch so diese Gesundheits-Awareness und dass wir vielleicht als Generation auch so ein bisschen dieses Ding haben von, ja, wir wollen irgendwie gesünder leben, wir essen dies, das, ne, dann rauchen die Leute nicht mehr, sondern vapen, weil sie meinen, dass es gesund ist, obwohl es ja tatsächlich auch sehr, sehr ungesund ist und teilweise sogar ungesünder als Zigaretten und man weiß ja noch gar nicht komplett, wie das so ist. Aber da gibt's schon eine Awareness für. Und ich habe aber auch immer das Gefühl gehabt im Ausland, also ich habe auch in London und in Portugal und so gelebt, dass das so ein Punkt ist von, da hat man so ein bisschen mehr genossen. Also das Leben an sich. Und wir Deutschen, wir sind eher so work hard, play hard, ne? Wer doll arbeitet, muss das auch mal wieder rauslassen. Und das merke ich auch immer auf Festivals und so, wo die, auch so Amis haben immer gesagt, ey, wir haben vielleicht die Filme, aber ihr habt eigentlich die Geschichten dazu im realen Leben. Dass wir in Deutschland sowas sind, dass wir so viel arbeiten, dass wir das irgendwo wieder rauslassen mussten. Und wir vielleicht auch so eine Generation sind, die jetzt sagen, okay, wir achten mehr auf unsere Gesundheit, wir achten mehr auf Balance, wir achten mehr, ne, dass wir nicht mehr so, ne, dass wir ja auch versuchen als junge Generation so entspannter zu arbeiten, ne? Also wir arbeiten nicht weniger, das will ich hier nochmal sagen. Wir arbeiten nicht weniger, aber wir gestalten das Leben so, dass es für uns nicht mehr genauso stressig ist wie für unsere Eltern, die ja eigentlich auch alle eine Therapie bräuchten oder viele von denen, aber das nicht zugestehen wollen. Und vielleicht ist es das so ein bisschen, so eine Mischung aus diesen Gründen. Es gibt wahrscheinlich nicht den einen Grund, aber was hast du denn, was denkst du denn, warum das heute weniger ist?
Aber also zu dem Punkt, dass es irgendwie in Deutschland eine besondere Kultur da gibt. Ich glaube aber, dass grundsätzlich die Zahlen runtergehen. Also gar nicht mal nur in Deutsch. Ich habe da jetzt keine Zahlen aus dem Ausland, aber ich glaube so, ich meine, dieses, auf Social Media ist das auch im, also ich habe mir das vorher auch ein bisschen auf TikTok angeschaut. Das ist schon auch ein großer englischer Diskurs, der da irgendwie stattfindet. Ich glaube schon, dass es auch was damit zu tun hat, dass man vielleicht diese Norm so ein bisschen hinterfragt. Muss das immer sein, dass man irgendwie, wenn man zusammenkommt, Alkohol trinkt? Also so diesen, ist ja jetzt kein Gruppenzwang, aber irgendwie so ein gesellschaftlicher Druck manchmal auch da ist, dass das halt irgendwie so das Normale ist und da es eine größere Kritik daran gibt oder ein größeres Hinterfragen davon, weil man sich der Gesundheitsrisiken auch bewusst wird. Ich glaube, das ist ein Teil. Ich glaube schon auch, dass es aber irgendwie mit so einer Kultur von Selbstoptimierung zu tun hat. Und dass junge Menschen viel mehr von diesem, ja, also so viel mehr in diesen Dingen drin sind, sich selbst optimieren zu wollen und irgendwie so ein Kontrollbedürfnis vielleicht haben, auch irgendwie vielleicht in Anbetracht der Tatsache, dass wir die Welt irgendwie als krisenhafter erleben als noch irgendwie vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten oder als das vielleicht unsere Eltern auch getan haben. Und dass quasi dann dieser, also quasi sich eskapistische Momente zu suchen, wo man ganz bewusst auch die Kontrolle verliert, dem total entgegensteht, dass man irgendwie sein Selbst und sein Bild nach außen auch in Zeiten von Social Media total kontrollieren möchte. Und ich glaube, dass eben gerade Alkoholkonsum ja auch so einem Produktivitätszwang teilweise total entgegensteht. Und wenn ich irgendwie mit Leuten spreche oder wenn ich selber daran denke, wann ich mich entscheide, zum Beispiel nicht zu trinken, dann ist das oft so ein, naja, ich will mich am nächsten Tag auch irgendwie nicht schlecht fühlen, ich will irgendwie den Tag nicht verlieren. Also auch so ein bisschen so, oder ich will nicht unproduktiv sein, das sind manchmal auch so ökonomische Punkte, die da irgendwie so mit reinfließen, dass ich glaube, dass das auch mit ja so einem gewissen gesellschaftlichen Druck zur Selbstkontrolle, zur Selbstoptimierung zusammenhängt und nicht ganz nur quasi wertneutral und emanzipativ ist, würde ich sagen.
Ich glaube, es ist auch so dieses, früher wusste man ja auch noch gar nicht so viel über Gesundheit, über Alkoholismus, ne? Also, wenn ich überlege, dass ich erst vor ein paar Jahren, als ich diesen Burnout hatte, in der Klinik gelernt habe, wann eine Sucht eigentlich anfängt. Und das will ich hier nochmal sagen. Die fängt nicht an, wenn man jeden Tag ein Bierchen trinkt, sondern die fängt an, wenn man die Kontrolle über seinen Konsum nicht mehr hat. Also, wenn du nur zwei Bier trinken willst und du trinkst aber immer 4, 5, dann ist es so. Es ist auch ein Problem, wenn du dich jedes Wochenende komplett abschießt, dann hast du auch die Kontrolle drüber verloren. Auch wenn du die restlichen 6, 5 Tage oder so nicht trinkst, dann ist das auch so. Und ich glaube, sowas wusste man früher einfach noch nicht. Und da ist vielleicht auch diese digitale Revolution nochmal sozusagen mit Schuld dran, weil wir mehr Zugang zu Informationen haben, die wir früher vielleicht nicht mehr hatten. Und mir ist gerade noch so ein Punkt eingefallen. Ich hatte nämlich vorhin noch so einen Bericht gelesen. Die digitale Revolution könnte da vielleicht auch nochmal einen Punkt haben. Also zum einen das, was du gerade gesagt hast mit der Optimierung, das, ne, auch diese ganze Manosphere und Pipapo, das ist ja dann auch da immer mit drin so ein bisschen. Aber ich glaube, auch die elterliche Kontrolle hat dadurch zugenommen. Als ich noch jung war, hatten wir keine Handys. Da wussten unsere Eltern, also nee, wir haben gesagt, wir gehen da und da hin, das konnten die aber nicht überprüfen. Und heute hast du ja schon auch Handys und ne, die Eltern könnte ich die ganze Zeit anrufen. Was machst du? Wie geht's dir? Wo gehst du hin? Bist du da und da? Können vielleicht sogar tracken, wo du hingehst. Hast du gelogen oder nicht gelogen? Und ne, wenn ich früher Fotos gemacht habe, das auf MySpace oder so gestellt hat, da haben meine Eltern nichts von mitbekommen. Und jetzt ist es aber so, dass meine Eltern das aber dann mitbekommen könnten. Es gibt einen digitalen Fußabdruck von mir mit Videos oder Fotos oder so. Und wenn das denen zugespielt wird, dann hätte ich damals auch schon Ärger bekommen. Vielleicht ist es aber auch so, dass man damals vielleicht auch aus der Elternperspektive, weil das ja so ja in unserer Gesellschaft immer so einfach schön geredet wird, dass man da noch nicht so kritisch damit war. Und heute ist man da vielleicht sehr viel kritischer. Also das wäre vielleicht für mich auch noch so ein Punkt, neben der Selbstoptimierung, dass Eltern einfach heute ganz andere Handhabe haben. Und dadurch ist es dann irgendwie vielleicht in so einem gesamtgesellschaftlichen Abschluss, abfließenden Trend, dass es auch uncool ist, so auf vielen Ebenen. Und das ist ja, ne, auch bei den älteren Generationen, glaube ich, ist es halt so ein bisschen weniger geworden. Nicht nur bei uns, sondern es ist ja wirklich auch einfach ein weltweiter Trend. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt.
Ich glaube, ich habe auch mal einen Tag dazu gelesen, dass es auch so ein bisschen eine Konsequenz davon ist, dass die mentale Gesundheit junger Menschen immer schlechter wird. Also dass Angststörungen häufiger auftreten, dass Depressionen häufiger auftreten und Alkohol ja natürlich auch eine Wirkung irgendwie auf die Psyche hat. Und wenn es dir schon psychisch nicht gut geht und du trinkst dann auch noch Alkohol, dann geht's dir halt noch schlechter. Dass das quasi auch ein Symptom davon ist, dass es Leuten irgendwie schlechter geht, dass das quasi noch ein neuer Risikofaktor irgendwie ist und Alkohol gar nicht mehr so sehr einen anderen Wert einfach eingenommen hat und weniger irgendwie mit Spaß und Freiheit und was weiß ich irgendwie verbunden ist, sondern eben eher, nee, dann geht's mir irgendwie noch schlechter. Das fand ich auch eine interessante Überlegung.
Oh, da hast du voll recht. Also ist mir gerade auch aufgefallen, weil so seitdem ich diesen Burnout hatte sozusagen, ist mir auch erst bewusst gewesen, wie stark Alkohol auf meine Psyche wirkt. Und seitdem überlege ich immer sehr genau, also auch was so Stresslevel angeht und sowas alles, da muss man dann ja immer so aufpassen, überlege ich mir sehr genau auch so, ist es das jetzt wert, dass ich dann 3 Tage einen Kater habe, auf der Arbeit wieder weniger schaffe, das dann wieder am Donnerstag und Freitag nachholen muss, theoretisch, obwohl ich Freitag eigentlich gar nicht arbeite. Ist es mir das jetzt wirklich wert oder nicht? Und solche Überlegungen hatte ich früher überhaupt gar nicht. Und das ist vielleicht schon, ne, wir haben das dann irgendwie gelernt, indem wir diese beschissenen Erfahrungen gemacht haben mit Depressionen, Angststörungen und sowas alles. Und ihr seht es vielleicht jetzt schon und habt das anders reflektiert und wollt da gar nicht erst reingeraten.
Ja, und vielleicht ist aber auch der gesellschaftliche Druck irgendwie höher, gut funktionieren zu müssen. Dass das auch irgendwie mit reinspielt, dass man diese Entscheidung dann irgendwie nicht trifft.
Ja, vielleicht nicht nur Druck, sondern auch die Angst, ne? Weil heute haben ja junge Menschen viel mehr Zukunftsängste. Landen sie mal irgendwo, haben sie dann im Bereich der Abschuss, was weiß ich nicht alles. Und vielleicht spielt das auch damit rein, dass man, ne, dass das dann uncooler, ne, man kümmert sich lieber um sich selbst und seine Zukunft, als dann irgendwie ja so hedonistisch unterwegs sein zu können, wie wir das damals noch konnten, wo wir dachten, hey, die Welt bleibt immer positiv und es geht immer nach oben und immer voran.
Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein ambivalentes Thema, was also auf der einen Seite total positiv zu bewerten, dass dieser Alkoholkonsum geringer wird, dadurch natürlich auch weniger Menschen irgendwie daran sterben oder Krankheiten dadurch bekommen und gleichzeitig eben vielleicht auch Ausdruck einer Gesellschaft, in der es vielen eben auch so schon nicht besonders gut geht.
Aber nochmal kurz eine Frage. Ich glaubst du auch, es gibt ein Stadt-Land-Gefälle? So, weil wir haben beide auf dem Land gelebt und jetzt wohnen wir in großen Städten.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann Stadt-Land-Gefälle gibt. Was ich interessant fand in dieser Studie zu Ost-West war auch, also da wurde jetzt Alter zum Beispiel nicht abgefragt und auch regionale Unterschiede wie so Stadt-Land wurde auch nicht abgefragt, aber es wurde auch nach Bildungsabschluss. Und tatsächlich trinken Leute, die einen höheren Bildungsabschluss haben, mehr als Leute, die einen geringeren Bildungsabschluss haben. Das fand ich irgendwie auch interessant, weil irgendwie die Klischees, glaube ich, dass man Menschen, also so Alkoholismus irgendwie so mit Armut auch verbindet, das hinterfragt das ja auch so ein Stück weit. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, weiß ich nicht. Ich habe auch den Eindruck, vielleicht, wenn man, also gerade was irgendwie so das eigene Aufwachsen angeht, man in Großstädten vielleicht auch schneller mit Drogen irgendwie in Berührung kommt, wie du auch gesagt hast, dass Alkohol irgendwie halt das ist, was auch ziemlich einfach verfügbar ist. Aber weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch, habe ich das auch einfach nicht so sehr mitbekommen auf dem Land.
Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Zum Glück geht es jetzt mittlerweile so schnell. Das, was ein Unterschied ist zwischen Stadt und Land, ist tatsächlich, dass die Leute auf dem Land früher mit Alkohol in Berührung treten. Dann das, was du auch gerade gesagt hast, man kommt in der Stadt eher mit Drogen in Berührung schneller als auf dem Land. Und also dieses Binge-Drinking ist in ländlichen Räumen mehr verbreitet. Also das ist ja das, was ich auch aus meiner Erfahrung irgendwo so teilen würde. Und ich habe ja dann gerade mein letztes Jahr auch mit so Berlinern viel gechillt und ich habe schon Dollar gesoffen. Und ich merke auch immer auf TikTok, wenn du dir das mal so anguckst, es gibt da so Leute, die sagen, ja, hier, die Stadtkinder können ja gar nicht saufen, bla bla, so ein Landding und bla, und das auch so, ja, verherrlichen. Finde ich auch immer ein bisschen strange, aber ich habe es auch erst irgendwie sozusagen später ablegen können. Ja, cool. Dann sind wir jetzt beim Top der Woche.
Mein Top der Woche ist, in Berlin findet gerade das internationale Literaturfestival statt. Da habe ich auch mal freiwillig ausgeholfen. Und ich habe es in den letzten Monaten voll selten geschafft, irgendwie so abends noch zur Veranstaltung zu gehen oder irgendwie zu Lesungen, ins Kino und so. Und aber dadurch, dass das jetzt hier stattfindet und da auch einige AutorInnen dabei sind, die ich sehr mag und sehr schätze, habe ich das jetzt letzte Woche gemacht und hoffe auch diese Woche noch zu ein paar Veranstaltungen zu gehen. Und finde es einfach total cool, dass man in Berlin, dass es so viel eigentlich gibt. Manchmal ist es auch stressig, aber das ist ja schon was Besonderes auch in dieser Stadt.
Ja, dann bedanken wir uns, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Schaltet auch nächste Woche gerne wieder ein. Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion. Und ja, Marie, danke für die letzten Monate, die du durch diesen Podcast mit mir gegangen bist. Und ja, gehst ja trotzdem noch weiter, aber auch in live. Dann möchte ich ihn auch nochmal bedanken. Und dann bleibt uns ja eigentlich nichts weiter zu sagen, als macht die Welt nicht nur gut, macht sie ein kleines bisschen besser.